Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Botschaft.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Wir lesen aus Matthäus Evangelium Kapitel 17. Wir werden einen Teil dieses Textes miteinander behandeln, lesen aber für den Zusammenhang die Verse 1 bis 21. Matthäus 17, die Verse 1 bis 21. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg: Heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Amen.
Thank you. Ich lobe den Herrn Jesus Christus, dass wir heute miteinander das Wort Gottes betrachten dürfen. Und ich bin überzeugt, der Herr will durch den Heiligen Geist in unseren Herzen Neues schaffen, auch eine tiefere Sicht schenken und auch noch tiefere Gemeinschaft, um den Willen Gottes zu erkennen. Wir haben eigentlich zwei Geschichten heute im Text gelesen. Ich befasse mich hauptsächlich mit dem zweiten Text. Den ersten brauche ich, um gewisse Gedanken mit hineinzubringen. Es ist so, Jesus war mit drei auserwählten Jüngern auf einen hohen Berg gegangen. Wir können ja vorstellen, was ein hoher Berg bedeutet. Die Jungen können auch hochgehen, ich nicht mehr. Es ist eine Anstrengung für alle. Und Jesus scheute diese Anstrengung nicht, mit den Jüngern hinzugehen. Und oft gibt es Tiefen im Leben, meine Lieben, um den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit noch besser kennenzulernen. Der Herr meint es gut mit uns. Und wir sehen auch nachher, wie der Herr eingriff in einem Einzelfall. Der Jesus sieht den Einzelfall und er erbarmt sich unser.
Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen.
Als sie wieder zum Volk kamen, sie kamen vom Berg hernieder nach dem mächtigen Erlebnis, dass sie den Herrn Jesus verklärt sahen, dass sie die Stimme Gottes aus der Wolke ganz persönlich hören durften. Sie kamen runter und da war ziemlich viel Volk versammelt. Wir lesen im Markus-Evangelium eine Parallelstelle dazu, die uns auch etwas besser Einsicht gibt als jetzt im Matthäus.
In Markus 9, Abvers 14, und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten.
Sie sahen eine große Menge Leute um die Jünger herum versammelt. Drei Jünger konnten auf dem Berg die Herrlichkeit Jesu erleben, die Stimme Gottes ganz persönlich hören. Und die übrigen Jünger, die nicht mit durften, da hat sich viel Volks versammelt, darunter auch Schriftgelehrte. Und sie stritten mit den Jüngern, die Schriftgelehrten. Die hatten ja immer etwas auszusetzen. Sie waren grundsätzlich mehrheitlich gegen Jesus, zusammen mit den Pharisäern und Sadduzäern. Sie stritten. Wir sind einerseits in der Höhe auf dem Berg göttlicher Friede, göttliche Herrlichkeit. Und unten Streit, Auseinandersetzung. So ist auch oft unser Leben. Wenn wir in der Stille sind, erleben wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir wieder zurückversetzt in den Alltag, so kann es hier und da anders werden. Aber der Herr braucht beides, um uns zu formen, um uns beizustehen, um ihn besser kennenzulernen, um besser auf ihn hören zu können, um seinen Sieg, den er am Kreuz für uns verbracht hat, besser erleben zu können.
Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen?
Als die Menge Jesus sah, sie entsetzten sich. Sie waren erschrocken. Mit den Jüngern konnten sie jetzt streiten, aber jetzt kommt der Herr selber. Jesus ist ja der Friedefürst. In ihm finden wir Frieden, Kraft, Hoffnung, Zuversicht. Jetzt erscheint der Herr selber unter diesen streitenden Pharisäern. Und da gab es natürlich eine Volksmenge, die da zuhörten. Und als sie Jesus sahen, da war ein Entsetzen da. Das haben sie jetzt nicht erwartet, dass er jetzt kommt.
Matthäus 17. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen.
Ein Mensch traf zu ihm. Der hatte ein Problem. Es ist wunderbar, wenn wir ein Problem haben. Wir dürfen zu Jesus Christus kommen. Jesus lebt Er löst alle unsere Probleme, indem er uns hilft, uns Kraft auch schenkt, um diese Probleme zu tragen oder zu erledigen. Da geschieht immer sein göttlicher Wille.
In Matthäus Evangelium heißt es von ihm, und er sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser.
Der Vater schildert nach Matthäus Evangelium die Not, die er hatte. Und er sagte, mein Sohn ist mondsüchtig und er schreit. Er hat Anfälle, er wird ins Feuer geworfen oder ins Wasser geworfen. Diese Mondsüchtigkeit trieb den Sohn in große Not hinein, in einen Selbstvernichtungskampf hinein. Er bittet den Herrn, ihm zu helfen.
Und in Markus Evangelium heißt es näher, einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht.
Markus schildert das noch etwas umfangreicher. Er hat einen stummen Geist, einen bösen Geist. Und wenn der ihn überfällt, er schreit, er zittert, er bebt, er schäumt, ähnlich wie epileptische Anfälle heute. Und er schreit hoch, er ist in derartiger Not. Der Vater kann ja nichts dagegen tun.
Jesus heilte stets aus Gnaden, jeden, welcher nach ihm rief. Nie war ihm zu schlimm der Schaden, keine Wunde war zu tief. Wen er ansah und berührte, und er ging geheilt nach Haus, weil er also
Jesus heilt.
Wir haben vorhin auch noch im Matthäusevangelium gelesen, dass dieser Mann vor dem Herrn Jesus niederfiel. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir mit unseren Anliegen zum Sohn Gottes kommen, so wollen wir niederfallen, das heißt mit Ehrfurcht ihm begegnen. Nicht denken, der muss jetzt was machen, sonst glaube ich nicht mehr an ihn. Nein, um erheblich eine Not vor den Herrn bringen zu können, muss der Mensch selber sich unterwerfen dem Sohn Gottes. Das heißt, demütig sein und bitten, nicht verlangen. Es gibt hier und da Christen, die verlangen einfach Gott. Du hast versprochen, jetzt musst du das endlich halten. Nein, so dürfen wir dem lebendigen, dreimal heiligen Gott nicht begegnen. Sondern wir sind ja kleine Menschen. Er ist der große heilige Gott. Wir sind fehlerhafte Menschen. Es ist wichtig, dass wir demütig sind vor dem allmächtigen Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns am Kreuz opferte.
Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her.
Also, euer ungläubiges, verkehrte Geschlecht. Jesus greift da ganz mächtig und vollmächtig ein. Fertig ist mit dieser Diskussion und Zankerei der Schriftgelehrten. Es gibt Dinge, meine Lieben, im Leben, über die wir Gläubige nicht zanken sollen, sondern darum flehen, dass er eingreift, dass er seine Gnade uns erweist, dass wir seine Liebe erleben und seine Hilfe annehmen. Er sagt ihnen, Kleingläubige, verkehrtes Geschlecht. Oft meint man, dass man mit Diskutieren und Streitgesprächen die Welt erobern kann. Die vergängliche Welt vielleicht, aber die göttliche Gegenwart erobern wir nie so viel. Das ist so ein Zeichen, wir sollten nicht so viel diskutieren, sondern vielmehr unsere gemeinsamen Anliegen dem Herrn Jesus im Gebet bringen. Er antwortet, er liebt ja uns. Er will ja nicht, dass wir untergehen, sondern er will uns segnen, er will uns stärken, er will uns erquicken, er will uns aufrichten. Er will uns nicht einfach bodigen oder strafen, immer nur strafen. Nein, er liebt uns. Er will für dich und mich das Beste, auch wenn wir äußerlich zerbrechen. Wir erleben die Hilfe Gottes, wir erleben die Herrlichkeit Jesu Christi in unserem Herzen tagtäglich.
Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde.
Es befasst sich der Jesus nicht mehr mit der streitenden Menge, sondern mit dem einzelnen leidenden Menschen. Das ist ganz typisch immer der Weg Gottes. Gott befasst sich nicht einfach um die große Menge. Er muss die große Menge in die Schranke weisen oft. Sei es nun in Politik oder Wirtschaft oder in allem Weltgeschehen oder in der Familie. Aber er will dem einzelnen Menschen helfen. Merken wir das gut. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Er will das nicht. Er will die Errettung. Für die ist ja unser Herr Jesus am Kreuz gestorben, hat gelitten. wurde von Gott sogar verlassen. Meine Lieben, diese große Gnade ins Herz aufnehmen, bringt uns näher zu Jesus Christus, zum Sohn Gottes, wenn wir unser Leben ihm dann ganz ausliefern. Er segnet uns, er ist nahe. Er befasst sich um mich, um meine Probleme und er befasst sich um dich, wer du sein magst. Er kennt dich, er liebt dich, er kennt die Probleme und er will uns helfen. Da bin ich ganz gewiss. Jesus straft nicht. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern er ist gekommen, um die Welt zu erlösen, zu erretten.
Wenn du oft fragend vor Prüfungen stehst und den Weg nicht siehst, ja, wenn dein Herz voll Sorge ist, Gott weiß, was geschieht. Rechne mit Gott, denn er ist stets treu, Tag für Tag Hilfe er sendet. Er ist dein Vater, er hört Gebet, alles zum Besten er wendet.
Groß ist die Gnade, die Jesus gibt, sie ist dir nicht fern. Nimm nur die Hilfe im Glauben an von Gott, deinem Herrn.
Rechne mit Gott, denn er ist stets treu, Tag für Tag Hilfe er sendet. Er ist dein Vater, er hört Gebet, alles zum Besten er wendet. Scheint auch beschwerlich der Weg zu sein hin zum Heimatland. Licht ist der Weg, wenn du singend gehst an des Heilands Hand. Rechne mit Gott, denn er ist stets treu, Tag für Tag Hilfe er sendet. Er ist dein Vater, er hört Gebet, alles zum Besten er wendet.
Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
Also, Jesus gebot den bösen Geist und er wich. Der Knabe wurde gesund. Er wurde befreit von diesem schrecklichen Leiden. Der eine meint, er wäre mondsüchtig. Der andere sah ein stummer Geist. Der dritte sieht vielleicht ein böser Geist. Ach, die Menschen, die sehen die Dinge so verschieden. Aber die Probleme löst allein der Herr Jesus Christus. Wir forschen oft zu lange, was das alles sein könnte und so weiter. Jesus heilte diesen Knaben. Und nun ist er allein mit den Jüngern eine Frage. Ja? Wem brachte der Mann seinen kranken Sohn? Den Jüngern. Es sammelt sich immer mehr Volk an. Warum? Der Mann bat die Jünger zu helfen. Und jetzt stellen sie die Frage, warum?
Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
Warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Eine wichtige Frage, die wir uns auch immer wieder stellen müssen, wenn wir hilflos dastehen in schwierigen Fällen. Dieses Warum? Nun, das Schöne in der ganzen Sache, der Jesus hatte eine Antwort auf diese Frage. Und auf alle deine und meine Fragen hat er die Antwort, die gilt. Einmal sagt Jesus, ihr werdet Größeres tun, wenn ich zum Vater gehe. Das heißt, die Erlösung über das Kreuz, die Auferstehung und so weiter war dazwischen, dass ihr größere Werke tut als diese. Also wir können sogar noch größere Werke wirken, verheißt uns der Herr Jesus. Und doch ist ja nicht auch schon passiert, dass du einem Menschen gegenüberstandst, vielleicht dem bösen Ehemann oder dem unverständlichen Ehefrau oder umgekehrt. Du kannst nicht helfen. Du findest deine Gebete nützen überhaupt nichts. Mein Mitmensch verändert sich in keiner Weise, im Gegenteil, es wird eher schlimmer. Dieses Warum können wir diese Macht, diesen Geist nicht austreiben. Dieses Warum ist ein natürliches Warum. Ich würde sagen, das ist der Anfang, um göttliche Vollmacht zu empfangen. Der Herr hat eine ganz mächtige Lehre jetzt für seine Jünger bereit.
Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens.
Wegen eurem Kleinglauben. Also er warf seinen Jüngern Kleinglaube vor. Was ist das Gegenteil von Kleinglaube? Das ist Glaube. Aber in der Bibel steht auch, der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Und die Bibel unterscheidet klar zwischen zweierlei Glauben. Glauben Nummer eins ist, der sündhafte Mensch, wenn er sieht, dass er verloren geht, dass er an die Erlösung, an den Sohn Gottes glaubt. Das ist eine Willensentscheidung. Das Weitere, der Glaube kann eine Geistesgabe sein. Nach 1. Korinther 12 steht der Glaube an dritter Stelle, der uns geschenkt wird durch denselben Geist. Nun, der Glaube an den Sohn Gottes fehlte ja den Jüngern nicht. Und viele Gläubige glauben an die Erlösung des Herrn Jesus Christus durch sein Blut. Sie halten daran fest. Aber wenn es um praktische Dinge geht, sind sie hin und her geworfen. Da kommt dann der Kleinglaube. Also wir müssen auseinanderhalten. Der Glaube an den Erlöser ist in erster Linie für uns eine Willensentscheidung. Da kann jeder Mensch zum Herrn Jesus Ja oder Nein sagen. Wenn der Apostel Paulus zum Beispiel die Heiden evangelisierte, er predigte so voll Heiligen Geistes, dass die einen willig waren, mehr zu hören und an Jesus Christus zu glauben. Wieder andere hatten ihren Spott. Wieder andere sagten, ja, jetzt nicht, aber später dann. Das ist meistens dann nie. Der Glaube zu unserer Erlösung ist ganz wichtig, dass wir da nicht unseren eigenen Willen durchsetzen, unsere Zweifel einfach fahren lassen, sondern an den Herrn Jesus Christus glauben. Glauben, dass er für uns die Sünden am Kreuz getragen hat. Glauben, dass er auferstanden ist, dass unsere Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt. Dieser Glaube, da kann jeder Mensch Ja oder Nein dazu sagen. Aber es gibt eben auch einen Glaube, der vom Geist Gottes gewirkt wird, in speziellen Fällen. Wir werden später noch darüber hören.
Herr Jesus, heute sag ich dir, hab Dank, hab Dank für das, was du getan an mir. Hab Dank, hab Dank, du ließest deines Vaters Reich und machtest dich den Menschen. Hab Dank, hab Dank für das, was du getan an mir. Hab Dank, hab Dank, du starbst am Kreuz für meine Sünd und machtest mich zu Gottes Kind. Hab Dank, hab Dank. Hab Dank, hab Dank für alles, was du tust an mir. Hab Dank, hab Dank, du lässt mich niemals mehr allein und einmal werd ich bei dir sein.
Nun, der Glaube, die Bibel sagt, was Glaube eigentlich ist. Im Hebräerbrief lesen wir.
Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
Also, er ist eine feste Zuversicht, was man hofft. Und ein Festhalten an dem, das man nicht sieht. Der Mensch will immer zuerst sehen. Aber zuerst kommt der Glaube an den Herrn Jesus Christus und dann das Erlebnis der Sündenvergebung, dass der Friede Gottes in unser Herz einzieht. Das ist diese Reihenfolge. Und der Glaube auch für die Geistesgabe, Glaube, der wird uns geschenkt von Fall zu Fall. Wir hören das noch später. Glaube ist so beschrieben durch die Bibel. Das kann nicht verändert werden.
In Johannes Evangelium Kapitel 11 lesen wir ebenfalls über den Glauben in Vers 40. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?
Also wer an den Sohn Gottes glaubt, an den Erlöser, erlebt die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Das heißt, wir erleben, dass Jesus lebt. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Leben Jesu wird in uns Wirklichkeit. Das Verlangen nach ihm wird immer größer. Und wir wissen auch aufs Allergewisseste, in ihm und durch ihn haben wir die Erlösung für die Ewigkeit. Wir erleben die ewige Herrlichkeit. Das ist ein Glaube, den wir bald zum Schauen kommen.
Ebenfalls in Johannes 11 heißt es, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
Jesus sagt das der Martha am Grabe, am verschlossenen Grabe, wo der Lazarus schon 4 Tage drin lag, tot, hatte schon den Verwesungs- Geruch. Nun, Jesus sagt, ich bin das Leben. Es kommt jetzt ganz wichtig darauf an, an wen wir glauben. Nicht in erster Linie an was wir glauben, sondern an wen wir glauben. Wenn ich irgendein Glaube habe, da kann es ganz schreckliche Täuschung geben. Zum Glück habe ich das in meinem Leben noch nie geglaubt, dass ich einen schönen neuen Mercedes mal geschenkt bekomme. Sonst wäre ich jetzt mein Leben lang enttäuscht worden. Wir dürfen nicht an eine Sache glauben in erster Linie. Das kann der Heilige Geist aber in uns bewirken und als Geistesgabe uns schenken, eine bestimmte Sache, gerade im Dienst, zu glauben.
In Apostelgeschichte 3 lesen wir ebenfalls Vers 6. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher.
Wir sehen bei dem verstorbenen Lazarus, für Martha, es galt nicht zu glauben, dass der Tod jetzt herauskommt, sondern zu glauben, dass Jesus Christus das Leben ist und dass, wenn auch jemand stirbt, dass er doch lebt in Jesus Christus. Also der Glaube ist immer der echte Glaube mit dem Sohn Gottes, mit dem Herrn Jesus Christus verquickt und verbunden. Die UNO glaubt auch an einen Weltfrieden, doch ist er nicht da. Friedensbewegungen glaubten auch, es wird nie mehr Krieg geben. Und doch, sogar ein Atomkrieg könnte vor der Türe stehen mit Nordkorea. Meine Lieben, machen wir es mal gut. Konzentrieren wir uns nicht auf den Glauben an etwas, sondern den Glauben an den Sohn Gottes. Das ist einmal unser erster Teil. Der Glaube an den Sohn Gottes ist für uns derart das Wichtigste und alles andere wird abgeleitet. Persönlicher Glaube, ich darf hier sagen, als ich das Haus baute, 1957, ich hatte nur 20 Franken in der Kasse. Aber ich war gewiss, es war der Wille des Herrn Jesus Christus und der Herr wird auch schenken. Es ging durch Tiefen, ja, fast zum Konkurs nicht ganz, aber der Herr hat doch sein Wort gehalten. Aber das sind Glauben dann durch den Heiligen Geist gewirkt. Aber Jesus bleibt da der Mittelpunkt. Nicht mein Glaube an eine Sache oder an die Erfüllung einer Verheißung in erster Linie, sondern der Glaube an den Sohn Gottes, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Es ist ganz wichtig, dass wir von falschem Glauben uns heilen lassen, dass wir befreit werden. Es gibt auch dabei noch viel, viel Aberglauben, wo damit noch verquickt ist. Der Glaube an den Sohn Gottes ist der gesunde Glauben Gottes. Da fallen wir auch nicht im Fanatismus hinein, in falschen Eifer hinein, nicht in eine falsche Oberflächlichkeit hinein, dass man sagt, ja, ich lebe jetzt so, wie ich will, Jesus hilft mir dann doch schon. Nein, wir fallen auch nicht in eine falsche Gesetzlichkeit hinein, dass wir plötzlich einzelne Lebenspunkte für so wichtig halten, dass man die hält und vergisst dabei den Erlöser, den Herrn Jesus Christus. Das alles gibt es heute in der Christenheit. Aber der Glaube an den Sohn Gottes.
Das Wunder noch nicht fassen. Licht scheint mitten in der Nacht. Was ich noch immer nicht begreife, das hat mein Leben neu gemacht. Ich bin getauft auf Jesu Namen. Gott sagt zu mir sein Ja und Amen.
War ein Lahmer vor der Tempeltüre. Petrus und Johannes kamen dort rein zum Gebet und der bettelte, erwartete ein Almosen, eine kleine Spende. Und Petrus sah, er ist aufrichtig. Und was er jetzt tat, tat er nicht einfach aus falschem Mitleid heraus. Er tat das nicht, weil er dachte, jetzt bist du wieder mal am Platz, dass was geschieht. Nein, sondern auch der Petrus und Johannes, sie waren Apostel, die sich vom Herrn Jesus Christus ganz klar bestimmen ließen. Und dann sagte Petrus, Silber und Gold haben wir nicht, wir können dir keine Almosen geben. Er gab seine Schwachheit zu. Wenn Geld mangelt, dürfen wir das auch mal zugeben. Nun, aber was ich habe, das geben wir dir. Nämlich im Namen Jesu Christi stehe auf. Heute gibt es hier und da, die sagen, im Namen Jesu Christi, da, jetzt, mach das so und so. Ich hatte schon Fälle, wo man im Namen Jesu Christi in Sprechhören Dämonen austrieb. Am Schluss hätte ich es dann auch noch machen sollen, weil sie nicht Erfolg hatten. Aber auf viel Gebet hin hatte mir der Herr damals gezeigt, er hat keine Dämonen. Ich wandte mich dann an einen Professor in Zürich, Krembühl hieß er damals, und der stellte einen Hirntumor dahinter fest, ein ziemlich großer. Der war für eine Versammlung eine große Blumenvase. Er saß dort, er holte die und warf mir die entgegen. Ich konnte noch mich wegbeugen, die landete an der Wand. Also schon dämonisch, könnte man sagen. Aber ich konnte, wenn ich für ihn betete, keine Dämonie sehen. Man kann nicht einem Dämon gebieten, den man nicht sieht oder kennt. Und ganz dann nicht, wenn wir nicht einen besonderen Auftrag haben. Der Jesus sieht die Dämonen ganz eindeutig, wo sie sind und wo sie nicht sind. Nun, der Mann wurde damals operiert, Tumor weg. Und all diese dämonisch ähnlichen Erscheinungen waren weg. Ich sage oft, wenn heute medizinische Krankheiten da sind, und man sagt, es ist Dämonie. Natürlich gibt es Krankheitsmächte. Aber es gibt auch Krankheit, wie der Hiob sie hatte. Er war fromm, von Gott geachtet und wurde krank, hatte alles verloren. Auf die Zulassung Gottes hin, meine Lieben. Aber er bekam das nachher wieder vermehrt vergütet zurück. So wirkt der Herr. Meine Lieben, ich möchte einfach das mal unterstreichen. Dämonisiert nicht immer alles. Wenn jemand Kopfweh hat, Kopfschmerzen, Migräne, es kann eine Teufelsmacht dahinter stecken. Aber meistens ist es auch eigene Ungeduld oder irgendeine falsche Einstellung. Oder man will etwas, das Gott einem gar nicht geben will. Wir dürfen mit diesen Besessenheitssachen nicht leichtfertig umgehen. Der Jesus Christus aber täuscht sich da drin nie. Und darum müssen wir auf die Frage eingehen, warum konnten wir das nicht austreiben? Die Frage der Jünger. Das ist die richtige Frage auch in unserem Leben. Immer mit der Vorstellung und Gewissheit, ich kann mich täuschen. Ich bin ein Mensch. Aber Jesus täuscht sich nicht. Jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz heiklen Punkt. Wie kann uns das der Jesus übermitteln?
Matthäus 17. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein.
Also der Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, das ist ein ganz kleines Korn, woraus ein großer Baum entsteht, diese Senfkorngeschichte. Nun, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg. Man versetzt ihn an eine Stelle und es geschieht. Stellt euch mal das vor. Ich würde jetzt plötzlich sagen, der Matterhorn kommt auf Biberstein. Das wäre eine wirklich anziehende Gästeattraktion, oder? So ist es auch nicht gemeint. Es kommt aber wieder die große Frage. Kleinglaube basiert immer an unserem persönlichen Glauben gegenüber dem Sohn Gottes. Gegenüber dem Herrn Jesus Christus, gegenüber dem dreieinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. An diesen allmächtigen Gott sollen wir glauben. Nicht jetzt an diesen Berg. Manche würde gerne einen Schuldenberg mal so versetzen, dass der Nachbar zahlen muss. Berge versetzen. Kann man Sorgenberge versetzen? Es ist möglich, aber nur mit dem Willen unseres Herrn Jesus Christus ist es möglich. Da kommen wir jetzt auf die gute Spur. Wenn ihr Glauben habt, könnt ihr diesen Berg sprechen, versetz dich dahin. Glauben an den Sohn Gottes macht uns alle Dinge möglich, denn Gott ist kein Ding unmöglich, meine Lieben. Aber das nur durch den Glauben an den Sohn Gottes. Nicht durch den Glauben an mich selber. Oder durch den Glauben an die Natur. Oder durch den Glauben, dass ich jetzt wirklich eine Gabe Gottes habe, zu Berge versetzen. Es ist völlig falsch, wenn wir uns auf unsere Geistesgaben stützen, anstelle vom Herrn Jesus Christus. Wer gibt die Gaben? Der Sohn Gottes gibt uns die Geistesgaben, nicht irgendwie einfach von selbst. Meine Lieben, der Herr korrigiert uns. Er muss bei uns vieles verändern. Man muss ja nicht unbedingt 90 Jahre alt werden, bis man das noch besser erkennt. Und der Herr gibt uns einen Weg, eben der Glaube an ihn. Da kommen wir noch näher dazu.
In Johannes 15, Vers 5 sagt der Herr: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Also, wenn wir im Herrn Jesus Christus bleiben, dann bringen wir viel Frucht für die Ewigkeit. Und da sagt er, ist noch ein ganz wichtiger Satz, den ich mir ins Herz geschrieben habe: Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. In meiner Krankheit kann ich nicht mehr ohne Jesus richtig atmen. Meine Lieben, merken wir uns gut, nur mit Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Nicht aus uns selbst, nicht aus meinen Fähigkeiten. Oder vielleicht liegt im Hintergrund doch noch eine fromme Vererbung da. Nein, der Herr Jesus Christus berührt uns, er leitet uns, er bestimmt uns und, das ist doch ganz wichtig, er sagt, was wir zu tun haben. Er sagt es. Ich bekomme hier und da auch etwas komische Leute hier und die haben den Eindruck, ja, ich bin da in einer Mission, da kann ich leben und sagen und machen, was ich will, was ich für gut finde. Aber die Chefs haben überhaupt nichts zu sagen. Ich lasse mich nur vom Herrn leiten. Ja, wer ist dann der Herr? Das eigene Ich. Meine Lieben, es ist wichtig, dass der Herr Jesus Christus uns bestimmen und leiten kann. Da geht unser Text gerade jetzt näher darauf ein.
Matthäus 17, Abvers 4. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.
Aha, Rückfall im Text, da bist du richtig. Petrus und Johannes und Jakobus waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Sie sahen den Herrn Jesus angesichts des Lichtes. Sie sahen ihn in weißen Kleidern. Sie sahen, wie Jesus mit Mose und mit Elia redete. Nun, wunderbarer Moment. Sagen, diese Nähe Gottes war derart wunderbar für diese drei Jünger. Ein Erlebnis. Klar, wenn wir so ein wunderbares Erlebnis machen, so möchten wir auch das tun und Gott gegenüber Anerkennung zeigen. Und Petrus, er wusste ja nicht, was er jetzt machen sollte, aber er sagte zu Jesus, willst du, so wollen wir drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Ein guter Gedanke. Bauen ist ja nicht immer schlecht. Wie viele Hütten hat Petrus und seine Mitarbeiter dort oben gemacht? Keine. Was auch ein guter Gedanke, oder nicht? Er wollte für Jesus eine machen, eine für Mose, eine für Elia. Für den Petrus und Johannes und Jakobus wollte er nicht eine Hütte bauen. Er wollte das wirklich nur für den Herrn tun, oder nicht? Er hat sogar den Herrn gefragt, willst du, dann machen wir's. Und was geschieht? Statt ein Ja von Jesus kommt eine Wolke über sie. Eine Wolke, nicht eine dunkle, finstere Wolke, sondern eine leichte Wolke. Und da hören sie Gottes Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt der wichtige Satz. Den sollt ihr hören. Ich habe viel Seelsorge in letzter Zeit, jungen und alten Christen. Es ist immer dieselbe Not in vielen Fällen, selbst Alterserscheinungen, Krankheiten und so weiter. Aber eins kommt immer wieder. Ich habe doch mein Leben lang dem Herrn leben wollen. Oder ich wollte ja nur tun, was Gott gefällt. Und jetzt ist alles verkehrt gewesen. Ich weiß nicht, warum ich gelebt habe, hat mir kürzlich ein Mann gesagt. Meine Lieben, prüfen wir uns mal selber. Man muss das nicht öffentlich jetzt machen. Sonst müsste ich noch lange reden über mich selber. Und das wäre nicht das Ziel. Aber wie viel wollen wir tun für Jesus und arbeiten aber keine Zeit mehr, die Bibel zu lesen, nicht mehr Zeit genug zum Beten, um vom Herrn seine Stimme, seine Wegweisung zu empfangen. Wir arbeiten, arbeiten, Tag und Nacht, wir sind immer unterwegs untereinander, Besuche da, Besuche dort, immer Betrieb, Betrieb, Betrieb. Und immer meinen dann die Menschen, sie würden das für Jesus tun. Was hat Gott, der Vater, diesen drei Jüngern gelehrt? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als ständig immer nur Betrieb, Betrieb, Betrieb auf die Stimme Jesu hören, Herr, was hast du vor? Und jetzt habe ich ein Projekt. Ich finde, das ist wichtig, das ist biblisch, das ist helfend und so weiter. Das Projekt kann mich derart beschäftigen, dass ich nicht mehr auf Jesus höre. Das ist mein Glaube ja dahin, oder nicht? Ich kann ja nur an den Herrn Jesus Christus glauben, wenn ich auf ihn höre. Und dann kommt plötzlich die Idee, ja, jetzt habe ich so viele Traktate verteilt, jetzt habe ich das gemacht, das gemacht. Und Jesus schweigt, lässt mich jetzt sitzen, vielleicht in der Krankheit oder in einer anderen Not. Meine Lieben, selig sind die, das Wort Gottes hören und auch bewahren im Herzen drin. Und dies ist der Wille Gottes, des Vaters, des allmächtigen Gottes, dass wir auf die Stimme Jesu hören lernen. Nicht einfach uns verkrampft hineinschütteln. Ne? Ich habe solche Erlebnisse auch viel gemacht. Oft war ich falsch gewickelt oder dann waren viele liebe Gläubige, die mir sagten, das musst du auch noch machen, das musst du auch machen. Ja, sagen, was der andere machen muss, ist leichter als selber dem Herrn das Leben zur Verfügung zu stellen. Meine Lieben, wir müssen lernen, immer wieder lernen, auf die Stimme Jesu zu hören. Wir können nicht glauben, wenn wir nicht auf die Stimme Jesu hören, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin hier und da nicht auf der Nase. Menschlich gesehen. Aber wenn ich dann Bibel lese, oder höre, ich kann ja nicht mehr Bibel lesen, aber höre, dann werde ich gestärkt, ausgerichtet. Ich sehe ja, mein Heiland lebt. Die Bibel im Wort Gottes hat so viele Beispiele, wo der Mensch versagt hat, aber Gott blieb treu. Unser Jesus bleibt treu. Er hilft uns, er liebt uns.
Worte des ewigen Lebens rufet mein Heiland mir zu. Worte des Friedens, des Trostes bringen dem Herzen dir
Den zweiten Teil dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche um die gleiche Zeit.
Gehe hervoran auf meine Lebensbahn. Gehe hinter mir und schütz mich für und für. Geh an meine Seite und sei mir manches Jahr, das war so schwer, das Leben in Gefahr. Ich schrie in meinem Herzen, ist keine Hilfe da, und da war mir auf einmal alles klar. Gehe hervoran auf meine Lebensbahn, gehe hinter mir und schütz mich für und für. Geh an meine Seite und sei mir immer nah, dann ist die Hilfe da. Scheint das Leben schwerer, als ich es mir gedacht. Probleme türmen in mein Leben ein. So gibt es einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit. Und dieser Ausweg, der gilt auch für dich. Gehe hervoran auf meine Lebensbahn. Gehe hinter mir und schütz mich